Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, mal nicht in den Heiligen Hallen von Radio Duisburg zu sein, zusammen mit David. David, hi.
Schönen guten Tag.
Wir sind heute im Clubhaus vom MSV Duisburg, im schönen, neu gemachten Clubhaus. Es ist wirklich wunderbar und wir sind nicht alleine hier. Wir sind eingeladen worden. Unser lieber MSV-Präsident Christian Stiefelhagen war so nett und hat uns hier reingelassen. Christian, grüße dich, schön, dass du mal wieder im Streifendienst bist.
Ja, hallo, freue mich auch.
Ja, wunderbar. Christian, wir haben es gerade auch im Vorgespräch einmal kurz festgestellt, du bist jetzt seit 15 Monaten inzwischen schon MSV-Präsident, die Zeit vergeht wie im Flug. Darüber möchten wir natürlich heute sprechen, also so ein bisschen gucken, was ist in den letzten 15 Monaten passiert, was hast du schon angehen können, welche Wahlversprechen, Anführungszeichen, sind schon umgesetzt worden, was kommt als nächstes und dann reden wir natürlich auch darüber, wie es im Moment um den MSV steht und was in Zukunft vielleicht noch angegangen wird und wie es auch sportlich um den MSV steht. Das wollen wir heute alles noch mal ein bisschen beleuchten. Fangen wir natürlich einmal so ein bisschen mal an. Wir haben es alle noch so ein bisschen in Knochen. Heute ist Dienstag, vorgestern Abend das große Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen. Christian, du wolltest es als Fan genießen. Konntest du das denn als Fan genießen?
Ja, konnte ich diesmal tatsächlich, war tatsächlich auch eine Woche lang sehr aufgeregt und habe dem Moment entgegengefiebert und als es dann soweit war, also ich war sehr, sehr angespannt, explosionsartig natürlich erfreut, als das Tor gefallen ist und nein, war ein tolles Derby, muss man auch sagen, war wirklich ein tolles Derby.
Ja, sehe ich genauso. David, wie ist deine erste Einschätzung?
War ja mein erstes Derby. Ne?
Es war dein erstes Derby tatsächlich. Ne?
Hat großen Spaß gemacht. Hinten raus natürlich, der MSV hätten es natürlich am Ende gewinnen müssen mit den ganzen Chancen auch. Werden wir vielleicht ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber ansonsten tolle Stimmung. Ich muss auch sagen, wenn man mal auch die Becherwürfe mal ganz am Ende dann ein bisschen absieht, ist es aber insgesamt auch relativ friedlich insgesamt geblieben, hatte ich so zumindest den Eindruck.
Zumindest ums Stadion herum, das, ja, was wir mitbekommen haben. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe das Spiel auf der Pressetribüne verfolgt, so wie du, David, nur an einer anderen Stelle. Ich habe das Spiel nämlich mit den Jungs von Radio Hafenstraße, dem Fanradio von Essen, verfolgt. Die waren ja auch, beziehungsweise der Patrick, liebe Grüße an der Stelle, war ja auch am Donnerstag bei mir im Podcast. Und dementsprechend war das natürlich dann von rechts, kamen immer so ein bisschen blöde Kommentare. Aber auch die haben gesagt, boah, wir müssen wirklich froh sein, dass wir uns hier in der zweiten Halbzeit nicht noch den Gegentreffer gefangen haben und verloren haben. Das haben auch die eingesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit war ich nicht so ganz zufrieden mit dem MSV. Etwas schleppend. Ich fand, Essen hat so das Konträre gemacht, was viele andere Mannschaften machen. Nämlich, sie sind uns hoch angelaufen mit Aslan und Safi. Quasi immer in der ersten Reihe. Und sonst haben uns Mannschaften ja häufig gerne mal den Ball überlassen, weil wir ja auch gerne erstmal so ein bisschen abwarten, was macht der Gegner. Und wenn wir selber das Spiel machen, ist so ein bisschen schwierig. Ich hatte also so ein bisschen, oder beziehungsweise ich war so ein bisschen überrascht über die Herangehensweise der Essener, aber wir haben uns das gut gemacht. Dann das 1-0 von Krüger. Endlich, der Knoten ist hoffentlich jetzt bei unserem Königstransfer ein bisschen geplatzt. Ja, und dann müssen wir auch drüber reden, dieser Fehler von Braune. Wie habt ihr es erlebt? Was ist euch da durch den Kopf gegangen?
Ja, war natürlich 2 Minuten. Also eigentlich war ich noch im Freudentaumel.
Ja, genau.
Und gut, der Fehlpass, der kam irgendwie mit Ansagen. Man hat gesehen, 3 Essener laufen an und die Abwehr war noch nicht, also normalerweise haut man den Ball dann eigentlich raus.
Jo.
So, und trotzdem, ich sage mal, sind junge Burschen, auch letzte Woche mit Semala, hier und da passieren diese Dinge und muss man auch verzeihen, auch wenn es in dem Derby dann in dem Moment erstmal im Moment schwer fiel. Weil kam natürlich sehr unerwartet der Gegentreffer und hat das Spiel dann auch kurzzeitig dann ein bisschen wieder in eine andere Richtung gebracht.
Ja, ich bin dann auch mit einem nicht so guten Gefühl in die Halbzeit gegangen, einfach weil ich mir dachte, ne, das ist schon wieder so ein bisschen das, was auch in den letzten Wochen so ein bisschen der Fall ist, man schlägt sich eigentlich nur selbst. Also es ist eine gute Nachricht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt blöd, weil hier steht für Fehlerminimierung und dann passieren immer wieder solche kleinen Dinge und ich finde eigentlich hat Hirsch oder beziehungsweise beziehungsweise der MSV die Abwehr ja unfassbar gut im Griff. Und dann ist das noch umso ärgerlicher, dass der einzige Treffer, ne, dann durch so einen Fehler passiert. Ich muss aber auch Maxi Braun in Schutz nehmen, der ja sonst ein sicherer Rückhalt ist und auf der Linie ein Top-Mann, auch in dem Alter. Also ich verzeih's ihm natürlich, wir brauchen jetzt hier nicht über Maxi Braune zu reden.
Definitiv.
Ne? Also diese Diskussion möchte ich damit überhaupt nicht anstimmen, aber es ist einfach ärgerlich insgesamt, dass man sich so ein Stück weit selbst schlägt. Ne?
Es ist ja auch so, der Torwart hat natürlich auch mal die schlechteste Karte, ja, wenn er einen Fehler macht. Also wenn ein Stürmer vorne 20 Mal nicht trifft, geht das unter, wenn er einen macht. Aber wenn der Torhüter einen Fehler macht, ist es natürlich auch oft eine spielentscheidende Szene oder eine spielverändernde Szene. Und deswegen, ein Torwart ist immer eine tragische Figur in einem Spiel.
Ja.
Er hat es ja auch bei uns im Anschluss gesagt in der Mixzone. Er hat mir die Situation auch nochmal ein bisschen beschrieben. Ich habe nämlich auch diesen Fehlpass. Also erstmal meinte er da, dass er, Safi war das ja, glaube ich, den er den Ball zugespielt hat, dass er das nicht wahrgenommen hat. Deswegen kam dieser Pass zustande. Und dann ist er ja auch, hat er so ein bisschen auf den Querpass nach innen spekuliert. Deswegen kamen ja diese zwei Schritte, die ein bisschen ulkig aussahen, weil dann der Weg rechts natürlich...
Er hat die kurze Ecke aufgemacht.
Genau. Hat er das im Anschluss genauso erklärt, dass er halt ein bisschen auf den Querpass nach innen spekuliert hat und dass er Safi auch nervös machen wollte, ein bisschen locken wollte, ist dann in dem Fall ein bisschen schief gegangen. Aber er hat auch gesagt, wichtig war es dann für ihn auch, das abzuschütteln. Und das hat er dann wiederum auch gut gemacht. Also man hat es im restlichen Spiel bei ihm nicht groß angemerkt, auch wenn gerade in der zweiten Hälfte, muss man ja auch dazu sagen, die Essener, hatten die da überhaupt eine große Chance auch? Also ich kann mich an keine erinnern.
Also ich kann mich eigentlich nur an den Lattentreffer in der ersten Halbzeit erinnern.
Von Torben Müsel.
Und natürlich das Tor, was eher ein Geschenk war. Ansonsten, ich habe nicht so eine schlechte Essener Mannschaft gesehen, aber ich habe jetzt auch keine gesehen, die Tordruck aufbaut.
Richtig.
So, und die zweite Halbzeit braucht man nicht drüber reden, die gehörte ganz eindeutig und sieht man am Eckballverhältnis. Und deswegen, also insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch vorher gesagt, aus den drei Spielen, 60 Essen und Osnabrück, meine persönliche Erwartungshaltung wären erstmal 4 Punkte, mit denen ich zufrieden bin. Wir sind noch im Soll.
Gegen wen hättest du da die Niederlage vorher eingerechnet? Auch gegen die Münchner tatsächlich?
Ja, Hauptsache nicht gegen Essen. Also nein, nach 60 muss ich sagen, hatte ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl, weil auch Saarbrücken war ein tolles Spiel und deswegen, man muss das ja auch relativieren. Wir haben jetzt 4 Spiele gehabt, im Prinzip gegen die komplette Aufstiegskandidatur und haben in allen Spielen gezeigt, dass wir mithalten können, teilweise sogar besser sind und das gibt mir ja ein gutes Gefühl. Auch wenn die Ergebnisse in dem Moment nicht so waren, aber drehen wir das Rad mal zur Sommerpause zurück, hätten wir alle unterschrieben.
So, das sage ich nämlich auch die ganze Zeit. Also das ist das Ding, ich wäre jetzt, wenn wir jetzt im Jahr 2024 irgendwo sind, wo wir gerade abgestiegen sind, und mir erzählt einer, ey, im Jahr seid ihr wieder aufgestiegen und Tabellenführer. Also den hätte ich ja ausgelacht, ne? Weil das war damals so weit weg und dementsprechend muss man einfach sich immer mal wieder zurückbesinnen. Man rutscht schnell in dieses Denkmuster, jetzt könnte es auch mehr sein, ne? Und jetzt dieser Griff nach mehr, man muss diesen Griff nach mehr machen, wenn er sich ergibt und dann auch größer denken, gerade beim MSV geht das ja aber auch schnell, dass das dann so ein bisschen die Stimmung vergiftet, ne? Dass dann schnell zu viel gewollt wird oder dann das Meckerniveau angepasst wird und ich meine, wir sind immer noch Zweiter und ich habe das vor der Saison gesagt, ich wäre mit einem guten einstelligen Tabellenplatz zufrieden.
Also ich würde gar nicht den Tabellenplatz so nach vorne schieben. Natürlich war es jetzt großartig, 10, 11 Spieltage auf Platz 1 zu stehen, aber man muss ja wirklich sehen, die Punkteausbeute. So, und wir haben sogar noch einige Spiele bis zur Winterpause und ich sag mal, allein die 30-Punkte-Marke knacken zu können, und ich denke mal, die werden wir auch knacken, das ist eine Punkteausbeute, wo du natürlich automatisch im oberen Drittel mitspielen wirst. Und von daher, ob das jetzt im Moment erst Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4 ist, also die Punkte zählen ja. Man ist mit einer 45-Punkte-Erwartung reingegangen, hat jetzt halt schon einen sehr guten Weg hinter sich, und wenn wir Glück haben, haben wir in der Winterpause schon 2 Drittel dieses Weges erledigt und haben aber noch die Hälfte der Strecke vor uns, und dann kann man ja mal schauen, was draus wird. Also jetzt im Vorfeld, ja, gesagt, gibt nur 81 Punkte waren zu vergeben, jetzt nur 78 Punkte, also ich meine, da gibt es viele, viele Beispiele.
Ja,
siehe absolut. Sandhausen im letzten Jahr, als ganz klassisches Beispiel. Man sollte da demütig bleiben.
Oder aber noch vielen Fans wahrscheinlich noch mehr in Erinnerung ist, ja, wie lange wir unter Lieberknecht auf Platz 1 beziehungsweise auf den Aufstiegsrängen waren, ne? Und davon konnten wir uns am Schluss dann auch nichts kaufen, ne? In der Saison, in der Corona-Saison. Ne?
Wobei ich im Moment tatsächlich da eine für mich selber eine stärkere Mannschaft entdeckt, weil der Kader einfach breiter ist. Also ich sag mal, das sieht man an unseren Auswechselspielern oder Einwechselspielern und das ist, glaube ich, ein großes Fund, dass wir halt auch sehr gut einwechseln können und dadurch auch wieder neue Power auf den Platz bringen. Und man sieht ja auch, wie viele Spiele wir auch in der zweiten Halbzeit und auch am Ende gedreht haben, weil einfach die Physis da ist. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Spieler dabei, die diese Physis von Anfang an auf den Platz bringen. Also ich musste auch irgendwann sagen, ich bin dieses Jahr auch extremst begeistert von Joshua. Also das, ich weiß nicht, was dort gemacht ist. Also alle Spieler toll, aber Joshua fällt mir die letzten Wochen immer mehr auf. Hat ja auch das Tor für Krüger vorbereitet und mit Durchsetzungsfähigkeit. Also klasse. Also.
Ich finde cool. Ich hätte jetzt gedacht, du sprichst Rasim Bulic an. Er ist ja im Moment auch so ein bisschen so ein Fanliebling und auch so ein Zeichen des Aufschwungs. Einer, der quasi nicht kaputt zu kriegen ist, der auch als Sechser immer wieder die Stürmer anläuft, auch noch in der 80. Minute gefühlt. Aber ja, ich finde, Joshua Bitter ist auch ein ganz klares, gibt ganz klare Signale an diese Mannschaft und ist ein, ja, der geht voran, finde ich, ne? Und das ist ja auch einer, der den Niedergang, sage ich jetzt mal, im Kleinen ja mitbekommen hat und dementsprechend jetzt auch versucht, es besser zu machen. Ich habe das Gefühl, der ist auch auf irgendwie so einer Wiedergutmachungsmission, ohne das jetzt vielleicht irgendwo auf die Fahnen zu schreiben, aber ich glaube, das hat bei einem Fleckstein, bei einem Braune oder auch bei einem Joshua Bitter Spuren hinterlassen, dieser Abstieg. Und ich glaube, das merke ich ihm irgendwie an, noch nur eine zusätzliche Motivation ist, nochmal zu zeigen, wir können es auf jeden Fall besser.
Ja, also ja, ich möchte auch gar keinen Spieler hervorheben, weil ich glaube, unser großes Fund ist das Mannschaftsgefüge an sich. So, und es ist wirklich überall Stabilität und man merkt auch, ich sag immer wieder, ich bin hier den ganzen Tag am NLZ, gehe mir die Training angucken und ich sehe ja nicht nur die 90 Minuten, ich sehe auch das Ganze drumherum, ich sehe das Stimmungsbild, was hier herrscht und da muss ich sagen, mich stimmt das sehr zufrieden und ich glaube, dass dieser Teamspirit auch das ist, was nach vorne spülen wird.
Du hast es auch gerade angesprochen, die Tiefe der Mannschaft ist bei uns entscheidend und auch wie fit diese Mannschaft ist. Das hat man jetzt auch im Spiel gegen Essen gesehen. Hattet ihr auch das Gefühl, dass die Essener hinten raus, David, die hatten irgendwie kaum noch Körner. Also ich fand gerade die Großchancen, die wir dann entwickelt haben, die sind ja sehr auch bezeichnend gewesen, einfach weil die Essener stehend K.O. waren irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Energie, die dann noch so von der Bank kam, natürlich auch dadurch, dass das Publikum nochmal ordentlich nochmal angepeitscht hat da. Aber diese Energie, die dann von der Bank kommt und dieses einfach, Dietmar Hirsch hat es auf der PK vorher gesagt, hinten raus auch, geht's raus, spielt Fußball. Weißt du, das typische Franz Beckenbauer Zitat. Und das haben sie in diesem Spiel wirklich gelebt. Und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht und man hat aber auch beim Abpfiff, auch beim MSV gesehen, da sind dann, glaube ich, auch einige so ein bisschen aus Erschöpfung dann zu Boden gesunken. Natürlich, da war auch ein bisschen dann die Enttäuschung dabei,
ja, würde ich auch sagen.
Die letzten Minuten, die man da angerannt ist, aber ich glaube, da waren einige hinten raus dann auch ein bisschen K.O., weil man natürlich auch alles investiert hat, aber spricht ja absolut für diese Mannschaft und ja, wie gesagt, die Kaderplätze, wir haben ja über den breiten Kader gesprochen, es ist nicht mehr automatisch so dadurch, dass viele Spieler ja auch wieder zurückgekommen sind aus der Verletzung, dass da auch mittlerweile alle so ein bisschen um ihren Kaderplatz kämpfen müssen. Da geht es nicht mal nur darum, in der Startelf zu stehen, sondern auch am Spieltag da im Kader zu sein. Das ist auch nicht mehr automatisch. Also sieht man, wie breit und qualitativ gut.
Ja, auch Leon Müller ist jetzt zurückgekommen.
Genau, Leon Müller ist zurück.
Gut, Bokerns ist natürlich weit weg, aber man muss einfach mal sich vorstellen, wie der Kader aussehen würde, wenn alle fit wären. Also richtig. Das ist schon also Chapeau. Also
die Joker-Tore sprechen eine klare Sprache dahingehend. Genau. Und auch, du hattest es auch gerade nochmal, um noch einmal auf das Essen-Spiel zurückzukommen, du hattest es auch nochmal angesprochen, die Eckenverhältnisse waren ja 10-2 am Schloss. Ne? Sprechen eine ganz deutliche Sprache und mir haben dann viele Leute nach dem Spiel geschrieben, ja, 1-1, jetzt ärgerlich, hinten raus. Aber A, Erkenntnis, man hat sich eigentlich nur selbst geschlagen durch diesen Fehler und B, guck mal, wie viele Körner wir hinten raus hatten und das war ein großes Mismatch, zum Beispiel in der Corona-Saison unter Lieberknecht, dass wir häufig das Gefühl hatten, dass die Mannschaft hinten raus auch nicht fit war, dass man so ab der 70., da erinnere ich mich noch gut dran, 70., 75. Minute brach die Mannschaft dann regelmäßig ein und das ist jetzt das Gegenteil.
Gut, ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen, weil in der Corona-Zeit, der Kader war natürlich nicht so in der Breite aufgestellt, der war auch für den Aufstieg sicherlich
bisschen dünn, ne?
Zusammen, er war dünn und dort war eher das Problem. Du hast ja teilweise alle drei Tage gespielt oder manchmal, also das und das raubt natürlich auch Körner, wenn du im Prinzip von einer englischen Woche in die nächste kommst und dann natürlich nicht einen Doppelkader hast.
Ja, klar.
Aber, also Na, also da, wie gesagt, sind ja keine Marathonläufer.
Im Vergleich, es stimmt natürlich, aber diese Konstellation damals hatten ja alle Mannschaften und trotzdem sahen wir dann ja dann nochmal hinten raus so ein bisschen schlechter aus. Wie gesagt, ich vergleiche das halt nur so ein bisschen, wir waren damals sehr, sehr lang auf Platz 1, so lang, dass sich viele gewundert haben, was machen wir noch da, und haben es dann erst am Schluss abgegeben. Jetzt ist es eine ganz andere Situation. Trotzdem, die Tabellenführung ist jetzt futsch und in den letzten 5 Spielen gab es nur einen Sieg. Ist das so ein bisschen so Tabellenführung auch so ein bisschen Fluch, oder wie würdet ihr festmachen, wie seht oder wie guckt ihr da drauf auf die letzten 5 Spiele? Ist es nur ein Sieg, oder du hast es ja schon gesagt, wenn man die Mannschaften betrachtet, kann man sagen, voll im Soll.
Also erstmal sage ich voll im Soll. Mhm. Natürlich ist es immer schön, von der Tabellenspitze zu schauen. Aber ich mache die Saison nicht im Moment abhängig davon, ob wir Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter sind. Ich mache die Saison eher davon abhängig, sammeln wir Punkte. Und natürlich hört sich das an, 4 Spiele, aber wir haben nur ein Spiel verloren und 3-mal nicht verloren. Also man muss das ja auch, also es ist mal eine Betrachtungsweise, die dahinter steht. Und was man halt markieren kann, ist, du hättest halt mehr Punkte machen können. Aber ich glaube, auf Strecke in einer Saison gleicht sich das auch immer wieder aus. Ne? Also man darf jetzt nicht drüber nachdenken, oh, hätte ich hier dies und dies gemacht, also wäre das anders geworden, weil ganz klassisch auch bei 60 München. Also ich habe da wirklich, also mein Gefühl war auf einmal, wir werden dieses Spiel nicht mehr verlieren, weil auf einmal der zweite Atem kam auf den Platz, und meines Erachtens war 1860 München in der 75. eigentlich irgendwie auch stehend K.O. So, und auch durch einen individuellen Fehler dann in dem Moment haben wir das Spiel aus den Händen gegeben. Umgekehrt, wenn man ein paar Spiele zurückblickt, haben wir auch manche Spiele wieder gedreht in der Nachspielzeit. Also ich glaube, im Endeffekt gleicht sich das aus. Und wenn du mit dieser Punkteausbeute bist von über 2 Punkten im Schnitt aktuell und das stabilisiert halten kannst, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Also ich mache mir da nicht bange. Ich freue mich erstmal, dass die Feierwochen weitergehen. Nächstes Heimspiel gegen Mannheim, übernächstes Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Also ich schöpfe die Wertigkeit der Mannschaft im Moment auch daraus. Wann hatten wir jemals schon mal 2 ausverkaufte Häuser hintereinander? Vielleicht kommt noch ein drittes und viertes. Also wir leben ja gerade auch im Szenario, wo wir Zuschauerzahlen generieren, die wir seit 20 Jahren nicht hatten. Also man merkt, die Mannschaft muss ja Spaß machen, und das hat, glaube ich, nicht nur mit dem Tabellenplatz zu tun.
Die Arena ist endlich mal so groß, wie sie sein sollte, genau. Auch für die Leute. Ne? Es kommen nicht die üblichen 10.000 Verdächtigen. Ja, auch wenn das Ganze natürlich auch so eine Schattenseite hat, es wurde jetzt auch mal durchgesagt, es quetschten sich wieder sehr viele auf den Stehplätzen. Ne? Es war wieder sehr, sehr voll. Ich habe das auch mitbekommen. 2-3 Leute sind sogar rausgegangen von meinen Bekannten, weil sie sagten, im Großen und Ganzen habe ich nicht viel gesehen und ich bin da klaustrophobisch geworden. Also es ist, tut mir für jeden leid, der da jetzt gerade so ein bisschen mit Dauerkarte auch teilweise ein bisschen zu kurz kommt, weil häufig halt, habe ich das Gefühl, nicht so ganz drauf geachtet wird, wo steht wer und wie wird das richtig gemacht. Das ist ja auch ein Thema, das mich immer wieder begleitet und das immer wieder an mich herangetragen wird, und ich kann nur die Hoffnung weiter schüren, dass das besser wird und dass die Leute, die entsprechende Karte haben, auch da stehen oder sitzen, wo sie sitzen. Aber das nur mal dazu. Ich will dieses kleine Essensegment damit jetzt auch beschließen, weil wir sitzen ja nicht umsonst hier mit dir, Christian. Also klar, wir könnten jetzt auch noch stundenlang mit dir über das Sportliche reden. Aber du hast ja beim MSV auch eine wichtige Aufgabe. Du bist jetzt seit 15 Monaten Präsident. Und da ist natürlich die erste Frage, wie schaust du auf das letzte Jahr, auf die letzten 15 Monate? Welche persönliche Bilanz würdest du vorab so für dich selbst ziehen?
Also erstmal schaue ich die letzten 15 Monate extrem positiv auf die Bilanz, weil insgesamt ja 15 fantastische Monate sind. Ich meine, auch mein Vorstandskollege Jörg Kaiser, der die Doku gedreht hat, hat ja alles nochmal in Bilder zusammengefasst, und alleine, dass es dieses Video jetzt gibt von den vergangenen Monaten, dass das überhaupt möglich war. Also da gibt's aus meiner Sicht jetzt gar nichts zu kritisieren oder überhaupt schlecht zu reden, und da bin ich natürlich auch froh, dass ich genau in diese Amtszeit falle, und wir können uns jetzt nicht anmaßen, dass das in der Verantwortlichkeit von uns ist, aber ich glaube, das ist das Konstrukt aus allem. Es sind einfach die richtigen Leute an allen Schnittstellen zugange, ne? und endlich ist dieses Teamgefüge, was sich dort findet und bildet, ist auch der Garant, dass es so geworden ist. Und dass es jetzt in der dritten Liga so weitergeht, ist, glaube ich, auch die Ernte aus diesen ganzen Vorarbeiten. Na, weil das ist ja klar, das haben wir immer gesagt, als wir damals angetreten sind, musste natürlich einiges an Arbeit reingesteckt werden, um diesen Abstieg zu vermeiden. Das haben auch, da würde ich sagen, Chris Schmoldt, Michael Preetz und die hervorragend gelöst. Ne? Auch wenn dort, ähnlich wie jetzt gegen Essen, damals gegen Oberhausen, auf einmal alle gedacht haben, ich muss sagen, entschuldige mal, Tabelle lügt nicht, wir sind Tabellenführer. Jetzt hast du ein Derby verloren, jetzt kannst du auch nicht alles schlecht reden, was dann da ist. Und von daher rückblickend, sicherlich war es an vielen Ebenen auch anstrengend, die gesamte Gremienarbeit, aber wir sind ja auch mit diesen Ergebnissen belohnt worden und von daher, also auch von meiner Seite kann ich nur sagen, bis jetzt tolle Zeit. Ich möchte auch, dass es so weitergeht. Ich möchte gar nicht erleben, wie es mal ist, wenn es anders wird.
Ja, auf jeden Fall, da können wir uns, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Es ist ja so, dass man auch, wenn man als Präsident antritt, ne, große Wahlversprechen, das, was man alles so vorhat. Wir sitzen ja nun hier im Vereinsheim. Eine Sache, die du da in der Hinsicht zumindest jetzt schon mal eingelöst hast. Woran arbeitest du aktuell?
Ja, also aktuell Thema Nummer eins ist natürlich die Mitgliederverwaltung. Es ist so, dass es ist ein großes Projekt, das Ganze wieder in-house zu holen. Also es ist ja aktuell, wird das ja extern gemacht, was auch dort gut gemacht wird, aber trotzdem, ich finde die Mitgliedszahlen halt immer noch zu wenig, auch wenn es eine extreme Steigerungsquote gibt. Die spielt natürlich auch, hängt auch zusammen sicherlich mit dem sportlichen Erfolg, dass Leute motiviert sind zu unterstützen. Und trotzdem fahre ich natürlich seit Monaten auch die Kampagne zu erklären, was Mitgliedschaft eigentlich bedeutet. Mitgliedschaft bedeutet ja nicht nur Mitglied zu werden, weil die erste Mannschaft jetzt gut performt. Die Mitgliedschaft ist das Fundament dieses Vereins und wir brauchen natürlich auch ein ordentliches Fundament, um in der Nachwuchsarbeit und in der Jugendarbeit und im Aufbau von Spielern irgendwo aktiv werden zu können. Und dafür reichen die Zahlen natürlich immer noch nicht. Es gibt ganz klare Indikatoren, die haben wir auch letztes Jahr mal besprochen. Hätten wir 20.000 Mitglieder und 24.000 Zuschauer im Schnitt, dann wäre das eine ganz tolle Grundbasis für den MSV Duisburg. Da kann ich immer nur werben, liebe Leute, es liegt in eurer eigenen Hand. Wenn ich 28.000 Zuschauer im Stadion habe, ziehen wir jetzt mal Essen ab oder so, 24.000 Zuschauer, finde ich 11.000 Mitglieder an der Stelle immer noch zu wenig. Und weil der Grundgedanke ist natürlich, vereint sind wir viele. So, und wenn wir vereint jeder, ich sag mal, 5 Euro oder 7,50 Euro im Monat ausgeben würden und könnten, mit dem Grundgedanken daran stolz zu sein, sein Leben auf MSV abzustellen, so wie es manch komische Vereine mit den gleichen Farben machen, dann wird es uns natürlich auch an der Stelle viel besser gehen.
Es sind ja auch Dinge, die du als Präsident mitbekommst, die dich teilweise stören. Wo würdest du bei manchen Dingen gerne mal auf den Tisch hauen? Also wo sind Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne mal angesprochen haben, das sind Dinge, die so häufig so für selbstverständlich genommen haben oder viele Mitglieder oder Neumitglieder mitnehmen, die falsch oder missverstanden werden?
Ja, ich finde es für mich schwierig, wenn die Argumentation der Mitgliedschaft beim MSV Duisburg nur mit Benefits verbunden wird. Also kriege ich irgendetwas? Kriege ich einen Schal? Kriege ich ein Trikot? Bekomme ich eine Karte? Oder warum kriege ich keine Karte fürs Auswärtsspiel von 1860 München? So, dann versuche ich wirklich jeden auch anzurufen, abzuholen, sagen, aber hör mal, die Mitgliedschaft beinhaltet ja auch nicht in der Beitragsordnung irgendwo, dass du jetzt eine Auswärtskarte bekommst. Also das eine Themenfeld hat mit dem anderen Themenfeld ja gar nichts zu tun. Also es wird natürlich so sein, dass es immer ein Vorkaufsrecht gibt als Mitglied, aber auch dort gibt es ja eine bestimmten Handlungsstrang irgendwo, dass man sagt, okay, die Mitglieder werden natürlich bevorzugt, bevor es in den freien Verkauf geht. Aber wenn natürlich nur eine bestimmte Anzahl von Karten da ist, können auch nicht 11.000 Mitglieder glücklich gemacht werden. Und wenn dann natürlich ausgetreten wird, oder jetzt hatten wir dieses Beispiel, dass natürlich am 13.09. noch zig Leute eingetreten sind, weil man am 14.09. die Karten für Rot-Weiß-Essen kaufen kann. So, und jetzt merke ich, jetzt platzen viele Lastschriften oder es wird widersprochen und so. Und da muss ich dann sagen, das ist für mich persönlich hart zu sehen oder auch natürlich da rein interpretieren zu können, dass man nur eingetreten ist, um ganz schnell sich online anmelden zu können für ein Ticket, um dann sich ganz schnell wieder abzumelden, weil man kein Ticket bekommen hat. Und da muss ich auch eine ganz klare Aussage zu treffen, das ist auch moralischer Aspekt. Du kannst auch erst zur Jahreshauptversammlung wählen gehen, wenn du 6 Monate Mitglied beim MSV Duisburg bist. So, mit welchem Grundgedanken geht jemand rein, der sagt, oh, dann melde ich mich jetzt ganz schnell an, um morgen eine Karte für ein Derby zu kaufen. Also für mich fühlt sich das schon falsch an, wenn das die einzige Grundintention ist, Mitglied des MSV Duisburg werden zu wollen. Die Grundintention sollte sein, das Fundament zu stärken, das Nachwuchsleistungszentrum zu unterstützen, den Aufbau. Wo sollen denn sonst Simala, Braune, Janda, Hetwa und Co. herkommen? So, und das ist etwas, das ist gar nicht in den Köpfen verankert. In den Köpfen verankert ist, ich werde Mitglied, weil ich 10% im Shop bekomme oder was auch immer. Da muss ich mal sagen, diese andere komische Stadt beispielsweise, so wenn ich da richtig informiert bin, da gibt's diese Benefits gar nicht. Da kriegst du, glaube ich, zum Geburtstag einen 10% Gutschein als Geburtstagsgruß.
In Exen.
Ja, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt.
Ja, ja, ich weiß nicht genau.
Nee, da diese andere da, die Schlacke heißt die, glaube ich.
Ach, Schlacke.
Und trotzdem haben die es ja trotzdem geschafft, 200.000 Mitglieder zu generieren. Die Stadt ist halb so groß wie Duisburg. Also man muss ja auch die Größenverhältnisse mal so sehen. So, und gefühlt im Moment ist es ja auch so, jeder ist Mitglied. Mitglied, MSV-Fan. So. Ja. Ich schlage immer die Zeitung auf und sehe riesige Reportagen. Ich bin seit 40 Jahren, mein Leben ist blau-weiß. Und dann gucke ich tatsächlich mal in die Datenbank und denke, ja, warum stehst du da nicht drin? Und dann telefoniere ich die Leute auch wirklich ab. In der Regel, meistens kommen sie dann und sagen, ja, hast recht, habe ich nie drüber nachgedacht. So, und also keiner muss gezwungen werden, MSV Duisburg Mitglied zu sein. Aber wer draußen erzählt, dass sein ganzes Leben blau-weiß ist, da frage ich mich dann immer, warum ist er noch nie auf die Idee gekommen, sich diese Mitgliedskarte zu besorgen. So, ja. Und wir aber jetzt, das vor dem Derby, fand ich, war zum ersten Mal, dass ich, also nicht zum ersten Mal, gegen Oberhausen war das ähnlich, fand ich befremdlich, dass der Run dann einsetzt und dann vor allem auch das Geplatzte der Lastschriften und so weiter, was den MSV ja auch, das kostet Geld. Also wir haben die Arbeit, dort ist Personal, die machen die Karten, die verschicken Post, Porto und so weiter und so eine geplatzte Lastschrift kostet nachher auch 8,50 Euro. So, das heißt eigentlich, wenn das die Grundintention war und das der Handlungsstrang war, schaden sie dem MSV sogar. Und das finde ich schade.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Du hattest gerade angesprochen, dass du die Leute auch mal persönlich anrufst. Das wollte ich dich tatsächlich nämlich fragen, weil das auch vorab an mich herangetragen wurde. Ich wollte dich fragen, ob du das wirklich machst, hast du ja jetzt beantwortet. Wie ist da auch die Reaktion drauf? Du rufst ja auch bei Leuten an, die auch ausgetreten sind, ne? Ja. Wie ist da so die Reaktion, wenn da auf einmal der Vereinspräsident anruft, beziehungsweise angeschrieben werden?
Also überraschend und aber auch positiv, weil also sie sind oft sehr verwundert und ich nehme mir dann auch die Zeit, es zu erklären. Das mache ich aber aus dem Grunde, weil ich dann glaube, dass dieses positive Feedback ja auch von den Leuten weitergetragen wird. Ich nenne immer so Schneeballeffekt. Also wenn du so etwas tust, berichtet sich das ja auch weiter und ich denke mir dann immer, das wird den einen oder anderen auch überzeugen oder vielleicht von Dingen abhalten, weil er das vielleicht so gar nicht interpretiert hat. Und in der Regel bekomme ich schon das Feedback, dass ich sage, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist auch korrekt, weil es wurde ja auch noch nie so formuliert. So, wir sind ja jetzt die Ersten, die das genau in dieser Form formulieren. Und ich bin auch der Meinung, es liegt ja auch an uns, die Mitgliedschaft an anderen Positionen attraktiv zu machen, statt nur über den sportlichen Erfolg. So, und deswegen hier, wenn wir hier mitbekommen, wir machen hier schon mal Auswärtsspiele und da sind Mitglieder bevorzugt. Trotzdem sind immer so 5, 6, 7 Leute dabei. Ich sag mal, trag eine 1902 ein, dann lasse ich die zu und dann nehme ich mit dem Mikrofon und sage, wisst ihr, warum das Clubhaus heißt? Weil wir finanzieren das als Verein von den Mitgliedsbeiträgen. Ohne die Mitgliedsbeiträge wird es dieses Vereinsheim doch gar nicht geben, weil wir haben ja, das finanziert sich ja nicht von selber. Ja. Sondern sagen wir, ja, kauf mir eine Dauerkarte. Ich sage aber, die Dauerkarte hat aber nichts, damit kaufst du ein Produkt, so im Stadion. Das hat ja nichts mit dem Vereinsheim hier zu tun. So, und wenn wir das natürlich nicht stabilisiert bekommen mit Mitgliedsbeiträgen, dann werden wir irgendwann den gleichen Lost Place wieder erleben, wie er in früheren Zeiten da war. Weil im Endeffekt kostet das ja auch alles Geld, eine Heizung, Reinigung und. Und das kann man ja nicht einfach so mitnehmen. Und da habe ich hier gerade am NLZ immer so eine ganz gute Begründungsgrundlage, wenn auch hier Leute, die, ich sag mal, die Ressourcen des NLZs nutzen und hier Fußball spielen, dann sage ich, ihr könnt ja auch nicht drüben ins Fitnessstudio gehen und sagen, boah, stehen hier jetzt geile Geräte rum und geht dann rein und zahlt keinen Beitrag. Dann sagen die, nee, du gehörst nicht zu diesem Verein. So, und dieses Bewusstsein muss man schärfen. Und deswegen ist auch die neue Software für mich persönlich wichtig. Die Veränderung in der Kommunikation mit Mitgliedern, weil dort wird es viele Möglichkeiten geben, auch für uns als Vorstand vielleicht Newsletter zu verschicken, regelmäßige Benachrichtigungen und so weiter, weil das hat es ja vorher auch alles gar nicht gegeben, weil die Instrumente dafür gar nicht vorhanden sind. So, und auch die Personalstellen sind dafür gar nicht geschaffen. So, das heißt, wir brauchen natürlich auch eine bestimmte Software, wo es relativ easy ist zu sagen, ich will mal was verkünden, zack, und habe direkt 11.000 Leute angeschrieben.
Du hast es jetzt gerade erwähnt, ne, ein Verein wie Schalke hat natürlich unfassbar viele Mitglieder, da brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt als MSV zu orientieren, aber du hast es ja auch vorhin schon gesagt, jetzt in deiner Amtszeit sind schon deutlich mehr neue Vereinsmitglieder dazugekommen. Ja. Wir sind inzwischen bei über 11.000. Ja. Das ist ein super Verdienst auch und ich freue mich auch darüber, dass das in diese Richtung läuft. Was denkst du denn, wie viel Potenzial steckt noch in Duisburg in der Region? Einfach, du hast jetzt mal Schalke angesprochen. Auch die Essener haben 14.000 Mitglieder, soweit ich weiß. Dortmund, ne, die ganze Strahlkraft und wir mit Düsseldorf und Köln und Gladbach. Ne? Wie viel Potenzial glaubst du steckt noch in der Region?
Also das grundsätzliche Potenzial sehe ich erstmal darin, die Zuschauerzahl sollte auch dementsprechend wie die Mitgliederzahl ist. Also das ist so eine Grunderwartung, die ich da so hätte, dass man, also zumindest der Stamm der Leute, die so immer sagen, mein Herz ist komplett blau-weiß, also da habe ich tatsächlich so eine leichte Grunderwartung, dass man das System versteht. So, weil in der Vorgängerzeit ist ja nun mal viel auch über strukturelle Defizite und so weiter erzählt worden und so weiter. So, und wir haben es ja selber in der Hand. Wir haben es ja selber in der Hand, das zu lösen, dieses Problem. So, und müssen nicht immer auf andere schielen, die dieses Problem lösen. So, deswegen, ich habe auch neben der Mitgliedschaft, finde ich auch Dauerkarten sehr wichtig. So, weil das ist ja ein stabiles Fundament, wenn du da eine Kalkulationsgröße hast. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich habe mein Leben lang irgendwie Dauerkarten gehabt. Ich habe das nie in Frage gestellt, wenn ich mal zwei Spiele nicht gucken kann, dann gebe ich die Karte meinem Kumpel und dafür kriege ich mal ein Bier. Oder also es ist ja nicht so, dass, also so, aber die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens hat ja damit zu tun, dass du auch eine Kalkulationsfähigkeit hast. Und wenn man dann natürlich Vergleichsmöglichkeiten hat, und wir orientieren uns jetzt mal nicht an Schalke 04, wir orientieren uns einfach mal an Arminia Bielefeld, VfL Bochum.
Die haben aber auch deutlich mehr Vereinsmitglieder.
Genau, die einfach deutlich, also viel, viel kleinere Städte, auch keine Erfolge in dem Sinne, so, wo man dann sagt, okay, warum ist das dort möglich und bei uns nicht? So, und das kann sich nur jeder Einzelne selber beantworten, warum ist es nicht möglich? So, und ich möchte da keine weiteren Beispiele so kreieren, aber ich habe sehr viele so kennengelernt, wo ich auch ehrlich bin, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen so, ich so denke, jetzt rede ich mir seit 15 Monaten den Mund fusselig und die sind immer noch nicht Mitglied des MSV Duisburg geworden, aber erzählen wirklich den großen Kosmos des MSV Duisburg und tue ich mich schwer mit.
Mhm. Bei dir war ja auch bei deiner Kandidatur das NLZ ein großes Thema, genau. Die U-Mannschaften, die ja auch sportlich durchaus Spaß machen.
Fand ich so geil am Wochenende in der Halbzeit, ne? Sie waren 3 oder 4 Spiele gegen Essen, ne? Alle gewonnen. Ja. Das war super.
Ein wunderschönes Bild, ne?
Ja.
Wie geht's da voran? Wie bewertest du die Arbeit da?
Also die Jugendarbeit liegt mir generell am Herzen. Also wir haben ja nicht nur das NLZ, wir haben ja auch in Mündelheim die Frauenabteilung, da bekommt, das geht immer so ein bisschen unter, was dort gemacht wird. Dort haben wir übrigens auch gerade eine Mannschaft, die total 8 Spiele, 8 Siege, also die wirklich jeden Gegner wegrasiert und auch dort komme ich wieder zum Fundament. Auch dort sind die Mitgliedsbeiträge natürlich wichtig, weil was passiert denn, wenn ich nächstes Jahr sagen muss, ja super, wir haben den sportlichen Aufstieg geschafft, aber wir schaffen es wieder mal nicht finanziell, die Frauenmannschaft zu unterstützen. Na klar, die meisten sagen immer, ja müsst ihr machen, aber selber will er nicht unterstützen. Ich meine, das Ganze muss sich ja die Waage halten. So, und das Gleiche ist hier am NLZ. Ne? Also die Jugendarbeit ist erstmal das Wichtigste, weil eigentlich das Leitbild des MSV Duisburg hat ja auch mit der Jugendarbeit zu tun. So, und es hat ja nicht nur mit der ersten Mannschaft zu tun, die den sportlichen Aufschwung herstellen muss. Dass das natürlich wichtig ist, weil das nach unten raus, sag ich mal, das Fundament stärken wird, ist selbstredend. Aber wir haben natürlich hier, also alleine, wenn ich hier Leute zum NLZ hinhole, die sind erstmal komplett beeindruckt, was das hier für ein Gelände ist.
Mhm.
Also das, wie viele waren schon mal hier und haben sich das angeguckt?
Das geht übrigens Spielern witzigerweise auch häufig so, ne? Die denken Duisburg, ne? Und wenn man die dann im Interview hat, wenn sie neu sind, dann fragt man sie, und was ist dir sofort in Gedächtnis? Ja, ihr habt hier Trainingsplätze wie bei einem Erstligisten.
Also, genau, und ich habe mir vorgenommen, also zumindest jetzt in meiner ersten Amtszeit oder ne, also in dieser Amtszeit, die Infrastruktur komplett zu verändern, also in dem Maße, wie mir die Möglichkeiten gegeben sind. Ihr seht hier das Gerüst rund um das Clubhaus, ne, also die Renovierungsleistung, das war immer ein Thema, es hieß, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, ich zeige einfach, es geht. Ihr seht draußen diesen wunderbaren blau-weißen Zaun. Wir haben hinten Gebäude stehen, die sind komplett marode, die lasse ich gerade komplett freiräumen, weil dort sind eigentlich Duschen drin, Umkleiden, Toiletten, alles nicht nutzbar. Ich träume davon, dass das ein Facility Center wird für Beflockung und die Reinigung, weil dann kann ich sie vorne aus dem ehemaligen Shop rausnehmen. Und vielleicht kann man den ja mit dem ehemaligen Shop dann etwas machen. Also ich habe da schon eine große Herangehensweise.
Der Shop, du musst dazu sagen, der Shop, der hier ans Clubhaus angebunden ist.
Genau.
Ne?
Also ja, und ja, das sehe ich vielleicht als künftigen Eingang für Mitglieder und Fans, um ich sag mal Dinge zu besprechen, wie auch immer. Aha. Also ich habe da schon viele Ideen. Und wie beeindruckend das ist, muss ich sagen, wer vielleicht vor 2-3 Wochen so einen Post gesehen hat. Wir haben jemanden kennengelernt, also Europas größten Tribünenbauer, wo die Inhaberin tatsächlich in Rumeln-Kaltenhausen wohnt. Die Nichte spielt in der zweiten Mannschaft der Frauen und da kam so der Kontakt, ob man nicht bei den Frauen mal so Tribünen hinbauen könnte, so bewegliche Tribünen. Und da habe ich auch gesagt, ja, aber kommt doch mal hier hin, besprechen wir hier mal, und bin dann über das Gelände gegangen und das mündete dann darin, dass wir das komplette U19-Stadion mit blau-weißen Klappsitzen jetzt neu bekommen. Alles als, weil die einfach so begeistert waren über Gelände und haben gesagt, boah, das darf man nicht so machen, muss neu gemacht werden. Also wir haben tatsächlich eine mündliche Zusage, dass das U19-Stadion komplett in blau-weißen Klappstühlen ausgestattet werden wird. Noch Zeitpunkt steht noch nicht ganz fest, aber ich denke mal, da kann ich jetzt offen drüber sprechen und da merkt man, was es mit Leuten macht, wenn man den einfach mal den MSV-Kosmos um den Spielbetrieb herum zeigt.
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt ja auch häufig das Verstehen zwischen KGAA und Verein. Ne, das ist für viele eins. Ja. Ne, viele sehen das nicht. Und dementsprechend ist es auch immer wieder wichtig, das zu erklären. Ne, du bist Fan der Profimannschaft, ist okay. Aber das, was die Profimannschaft auch teilweise speist, wie zum Beispiel das NLZ, ne, wir müssen nur an Symala oder Braune denken, die sind ein Teil davon. Und nur so funktioniert das Ganze. Aber das ist nicht jedem klar. Wie gesagt, das ist, ne, zwischen Profimannschaft, dann Lizenzmannschaft, die ausgegliedert ist, und dem Verein, das ist, diese Differenzierung ist vielen, glaube ich, einfach nicht klar.
Oder sag ich mal, warum haben wir den Wahlkampf damals gewonnen? Weil unsere Konzentration in dieser Zeit einzig und allein den Mitgliedern galt. So, weil die können wählen. Mhm. So, und allein da merkt man, wie wichtig eine Mitgliedschaft ist. Die hatten die Entscheidungsgewalt darüber, wie sich der Verein künftig neu aufstellt in der Vorstandsarbeit. So, und niemand anders. So, es gab Tausende, die in Portalen und so geschrieben, oh, aber ich kann ja nicht wählen. Wo ich dann denke, dann hast du keine Entscheidungskriterien. Also dann mach doch, dann tritt doch ein, dann kannst du auch in 6 Monaten im Prinzip die Dinge mitbestimmen. Oder es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, da diese Veränderung der Beitragsordnung, diese Preise, viele haben sich das gar nicht richtig durchgelesen, weil für viele wird es ja auch günstiger. Also es ist ja nicht so, es ist ja nur bestimmter Hebel gemacht worden. Also wir haben uns da wirklich lange mit beschäftigt, eine Matrix ausgearbeitet, mit welchen Dimensionen gehen wir daran, dass es für beide Seiten irgendwo funktioniert und nicht, von den Leuten empfohlen, jetzt müssen wir hier viel Geld bezahlen. So, und entscheiden konnten bei der Jahreshauptversammlung nur die Mitglieder. Also es ist fast zu 100% einstimmig verabschiedet worden. Und wir machen als Vorstand ja nur Vorschläge. So, und die Entscheidungsgewalt liegt immer und einzig bei den Mitgliedern des Vereins. So, und dieses Konstrukt EV-KGAA, deswegen habe ich auch die Webseite gebaut, msv1902.de. Da ist das Organigramm drauf. Also wer sich dort ein bisschen mal eindenkt, der kann dann, da ist wirklich zum allerersten Mal ein komplettes Organigramm. Da kann man sich eindenken, ach so funktioniert das. Inklusive, was ist eigentlich der Dachverein e.V.? Was sind eigentlich die Einzelvereine, so mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir sind genauso nur ein Mitglied im Dachverein e.V. wie die anderen Einzelvereine, weil die sind 2006 mal ausgegliedert worden. Haben so gesehen mit dem MSV Duisburg eigentlich gar nichts zu tun. Die dürfen den Namen MSV tragen und das Logo verwenden. Das ist aus dem Ausgliederungsvertrag. Trotzdem finde ich es immer ein bisschen schade, dass man das nicht irgendwie in einer Form wieder zusammenführen kann, weil natürlich auch der Breitensport in irgendeiner Form eine wichtige soziale Rolle in Duisburg spielt.
Absolut.
So, weil wir sind natürlich als Fußballabteilung erstmal ein leistungsorientierter Fußballclub. Das heißt, wir haben nicht so die Möglichkeit, Kinder von der Straße, sage ich mal, in den Sport zu hebeln. Und dafür sind natürlich dann eher die anderen wieder erste Ansprechpartner, um das zu machen. Und das ist ja die, im Leitbild steht ja drin, dass natürlich diese Kinder in den Sport bringen, eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist.
Absolut. Du hast es jetzt gerade angesprochen, Mitglieder wählen und haben euch dann letzten Endes gewählt. Aber nicht nur dich, ich habe ja gesagt euch. Du hast ja auch ein Team in deinem Rücken, das ja auch weiterhin aktiv ist und auch weiterhin für den MSV arbeitet. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel über das NLZ gesprochen. Da ist ja auch als Experte, also als Niederrhein-Sportexperte Georg Mewes mit im Team. Wie läuft die Arbeit von ihm inzwischen ab? Also wie würdest du die beschreiben innerhalb der letzten 15 Monate? Was ist da passiert und was genau macht der Schorsch so im Moment?
Also wir haben ja damals von Anfang an gesagt, Georg Mewes wird installiert, um, ich sag mal, die Sorgen und Nöte des NLZ in die Vorstandsarbeit reinzutragen. Und Georg ist auch tatsächlich eher, sein Herz schlägt auch tatsächlich eher für die Juniorenmannschaften. Also er ist fast täglich hier und guckt sich das an und weniger tatsächlich sogar im Stadion. Und ja, und diese Funktion oder dieser Rolle ist er auch aus meiner Sicht sehr, sehr gerecht geworden und wie gesagt, bringt uns halt die ganzen Informationen hier rundum in den Vorstand. Dazu gehören vielleicht auch so Themenfelder wie die Amateure spielen hier, die haben keine Duschen, keine Umkleiden, wie kriegen wir das hin? Und dadurch entstehen vielleicht auch so Dinge, dass wir dort hinten jetzt die Räumlichkeiten umbauen lassen, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren, weil so ein NLZ zu führen ist ja auch schwierig, wenn du den leistungsorientierten Sport hier machen musst, gleichzeitig aber auch die Amateure hier spielen oder auch die Altliga, die trainiert jetzt auch hier und auch die müssen ja irgendwo mit untergebracht werden und alles Themenfelder, die halt hier dieses Gelände betreffen und wo der Georg sich dann halt auch zumindest kümmert, mit den Leuten redet und uns diese Informationen in den Vorstand bringt.
Mhm. Gut, dass man da so viele Plätze hat, ne? So viele Mannschaften am Ende des Tages.
Ja, aber man wundert sich, wir haben zwar viele Plätze, wo man spielen kann, aber was halt wenig ist, sind, du brauchst ja Umkleiden, Duschen, Toiletten und so weiter. Also das ist, also die Infrastruktur herum, die ist nicht ganz so gegeben, um das alles miteinander zu chronologisieren. Mhm. Deswegen ist es ja auch gut, dass das Clubhaus hier aufgemacht hat, weil auch hier, sage ich mal, sind jetzt Sozialräume geschaffen worden, die parallel nutzbar sind.
Absolut. Ich wollte auch noch einmal auf die anderen Teammitglieder zu sprechen kommen. Jörg Kaiser, du hast es angesprochen, ist natürlich mit seinem Film jetzt auch mal dann klar in den Vordergrund gerückt, hat viele Leute sehr glücklich gemacht, das Jussi gefüllt, seit Titanic das erste Mal das Jussi komplett ausgefüllt. Glückwunsch auch nochmal dafür. Der ist klar damit in Erscheinung getreten. Für Leute, die sich fragen, was macht denn ein Dennis Barton oder ein Jörg Aiker? Was würdest du denen sagen? In den letzten 15 Monate, was wurde da, was haben Dennis und Jörg angestoßen? Wie unterstützen die dich?
Das ist sicherlich eine ganz wichtige Funktion, was dort angestoßen wird. Aber es sind ja keine Dinge, die halt nach Instagram, Facebook und so weiter kommen. Und ich glaube auch dieses ganze Thema der Neuausrichtung des Vereins, der wirtschaftlichen Ausrichtung, man hat ja mitbekommen, neuer Pachtvertrag, Erbbaurecht, das sind ja alles, das sind sehr zeitintensive Themen, Umgliederungen, Umschichtungen, Bilanzen und so weiter. Aber das sind ja keine Themen, wo du dann so in die Öffentlichkeit gehst und sagst, ja, wir haben jetzt mal wieder einen Termin beim Wirtschaftsprüfer. Ja, wir haben jetzt mal wieder einen Termin.
Hey Leute, unsere Insta-Story jetzt hier beim Wirtschaftsprüfer.
Das sind alles Themenfelder, die wirklich im Background laufen. Und das ist auch gut so, ne? Weil das ist, glaube ich, auch das, was auch eines dieser Modelle geworden ist, dass diese Dinge im Background ohne viel das in die Öffentlichkeit zu drängen laufen. Natürlich kommen dann vielleicht überraschende Entscheidungen dann, dass die Leute sagen, wie, die haben jetzt hier das Gelände verkauft und wie auch immer. Ne? Und ja, aber das hat ja auch alles einen Grund, wenn man das jetzt so, wie es vielleicht früher permanent thematisiert und in Portalen und ausdiskutiert. Ich bin ehrlich, die meisten haben ja gar keine Ahnung, was alles notwendig ist, um in diese Entscheidungsprozesse zu kommen. Und dafür braucht man sehr viel Ruhe, sehr viel Gremienarbeit, sehr viel Sitzungen, sehr viel Abstimmungsarbeit. Ne? Und das ist natürlich das Themenfeld des Ressorts Finanzen.
Und was stoßen die im Moment an oder an was arbeiten die gerade konkret? Kannst du da irgendwie noch so einen kleinen Einblick geben?
Ja, die arbeiten halt. Ne? Nein, das ist ja so, du hast natürlich immer das Themenfeld, Wirtschaftlichkeit ist immer ein Themenfeld. So, du bist jetzt aktuell, ist ja nach Lizenzierung, aber wie gesagt, du hast ja bald auch wieder die nächsten Themenfelder der neuen Lizenzierung und so weiter. Ne? Dann hast du die Themenfelder, dich abzustimmen für die Bilanzen. Wir sind auch jetzt schon in Gedanken der Terminierung der nächsten Jahreshauptversammlung, wo das alles wieder vorgestellt wird. Also es ist ein sehr umfassendes Themenfeld dort. So, und wir haben einen wirklich regelmäßigen Austausch. Also als Vorstand treffen wir uns fast jede Woche. Dann gibt es auch einmal im Monat tatsächlich einen fest installierten Jourfix mit der Geschäftsführung, wo man zusammensitzt. Ne? Und also wir haben einen sehr intensiven Austausch miteinander. So, und aber das, wie gesagt, sind alles Austausche, die halt in diesem Kreis bleiben. Verwaltungsrat gibt's auch noch, es gibt auch noch einen Aufsichtsrat, also der Terminkalender ist voll. So, ja. Ich glaube auch, das haben wir ja auch letztes Jahr mal so formuliert, alleine, dass der erste Ansatz von uns als Vorstand war, auch wieder gremienübergreifend zu arbeiten, wirklich alle Leute mal mit ins Boot zu nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer mit 20 Mann zusammensitzen und alles ausdiskutieren. Aber wir haben Arbeitsgruppen gebildet, so wo man in kleinen Kreisen dann entsprechende vielleicht Neuausrichtungen bespricht oder Strategien und so weiter. Und die plöppen dann halt vielleicht irgendwann mal auf, vielleicht im Talk 1902 oder wie auch immer. Aber ich halte es für falsch, dieses Themenfeld permanent in die Öffentlichkeit reinzubringen, weil das kennst du selber. Jeder hat dann eine Meinung.
Mhm. Ja, klar.
Jeder gibt seinen Senf dazu.
Das ist so oder so. Wenn die Leute nichts wissen, dann raten sie.
Ja.
Und wenn sie Leute was wissen, dann machen sie mit den Informationen, was sie wollen. Da kommst du niemals drum rum. Wenn du Öffentlichkeit Arbeit machst, haben 10 Leute, die auf dich zukommen, 10 verschiedene Meinungen.
Und ich finde es besser, so Ergebnisse zu liefern, als im Vorfeld zu reden.
Ja.
Gibt es denn Dinge...
Meine Lieblingsfrage, glaube
ich. Gibt es denn Dinge, wo du heute sagst, boah, hätte ich das vor meiner Präsidentschaft gewusst, hätte ich mir das mit der Präsidentschaft nochmal überlegt oder hätte ich gesagt, boah, nee, dann lasse ich lieber davon die Finger.
Nein, also erstmal ist es so, also ich als Person Christian Stieflagen, ich agiere hier gar nicht nur als Präsident des MSV Duisburg. Also ich agiere, das seht ihr hier, wirklich als eigenes Personal. Also ich mache sowas wie Geschäftsführung e.V. So, also ich kümmere mich hier um Themenfelder, die haben gar nichts mit dem klassischen Präsidentenamt zu tun. Also ne, ich muss hier weder stehen und ein Clubhaus führen, noch muss ich hier, ich sag mal, jeden Tag zur Arbeit kommen. Ich gehe wirklich jeden Tag hier, ich bin fast jeden Tag um 7 Uhr hier und gehe erst abends um 20 Uhr nach Hause. So, meine Frau sitzt auch mittlerweile schon hier, auch übrigens immer noch im Ehrenamt. Also falls irgendeiner da sagt, wir machen uns hier die Taschen voll oder so, dem ist aktuell noch nicht so. Also weder ich noch sie, wir sind im Ehrenamt, aber ne, wir haben natürlich auch einen absoluten Personalmangel. Den haben wir auch in der Geschäftsstelle und so weiter. Und diese Themenfelder müssen ja trotzdem beackert werden. Mitgliederverwaltung muss ja trotzdem gemacht werden oder diese Neuausrichtung. Und wir müssen da gucken, erstmal muss ja die Plattform geschaffen werden, um Leute überhaupt einstellen zu können, die das machen.
So, und klar.
Weil diesen Pace, den wir auf die Tatanbahn legen, um den e.V. wieder nach vorne zu bringen. Da muss man sagen, da kann ich auch gar nicht verlangen, dass das Personal der KGAA, die eigentlich den Sinn und Zweck haben, sich um, ich sag mal, vielleicht den Aufstieg in die zweite Liga zu kümmern, die kann ich damit nicht belasten. Das ist einfach der Parallelkosmos zum Präsidentenamt. So, was wir hier machen. Ne? Auch die baulichen Veränderungen. So, und wir machen die halt alle in Eigenregie und arbeiten hier wirklich in Vollzeit für diesen e.V. Und ganz ehrlich, das kannst du auch nur machen, wenn dein Herz blau-weiß schlägt. Ansonsten ist das schon schwierig. Ne?
Aber ist das genau der Antrieb? Du hast ja immer wieder auch gesagt, du rufst die Leute dann selber an, wenn du feststellst, die sind schon jahrzehntelang begeisterter MSV-Fan, die sind keine Mitglieder. Erzählst du dann diese Geschichte da auch selber, dass du da auch selber ein blau-weißes Herz hast und du dadurch jetzt dann aber als Präsident genau aus dieser Intention daraus dieses Amt jetzt ausführst?
Ja, das, was ich gerade sage, mache ich gar nicht als Präsident. Ich mache das einfach, weil das mein eigener Anspruch an meine eigene Arbeit ist. Also ich möchte ja auch irgendwo zurückblicken und dann sagen, boah, das ist alles gemacht worden, das hat alles funktioniert Und das ist halt sehr zeitintensiv. Also gerade auch das, was ich eben sagte, jetzt das aktuell wichtigste Projekt ist diese Mitgliederverwaltung, dass das sich alles verbessert und optimiert in Form auch der Kommunikation. Also nur eine Mitgliederverwaltung zu haben, die einmal im Jahr Geld einkassiert, ist ja schlecht. Also du musst ja schon irgendwie auch etwas drumherum bauen. So, und dazu gehört für mich tatsächlich auch diese Kommunikation dazu. Dazu gehört für mich dazu, wenn jemand kündigt, dann einfach, also wenn der Grund vielleicht mir etwas merkwürdig erscheint und es liegt auf meinem Tisch, dass ich dann tatsächlich auch sage, mache ich. Später habe ich die Erwartungshaltung, dass es vielleicht Mitarbeiter tun werden. Aber ich finde es nicht gut, das einfach so hinzunehmen. So, weil es ist nichts anderes wie ein Unternehmen. So, und auch wenn meine Frau hier gerade hunderte von Leute abtelefoniert, also mittlerweile haben die Leute, glaube ich, mehr mit ihr zu tun. Und dann sage ich, jeder, der gehalten wird, ist 90 Euro im Jahr für den MSV. Das heißt, wenn du jetzt schaffst, in einer Stunde vielleicht zwei Leute zurückzugewinnen oder zu animieren, hier einzutreten, ist das ein guter Stundensatz.
Ja, absolut.
So, und ich betrachte das aus dieser Ebene. So, und ich finde, das macht ja auch Spaß, dann in dem Moment auch erfolgreich zu sein. Also wie gesagt, wir müssen jetzt nicht das schönreden, dass natürlich auch der sportliche Aufschwung des MSV Duisburg sicherlich einen erheblichen Anteil daran hat, dass aus 8.000 Mitgliedern 11.500 geworden sind. Also das hat jetzt sicherlich nicht der Vorstand oder der Stieflagen erreicht, indem er alle Leute anruft und sagt, willst du hier mal eintreten? Aber ich glaube, es ist eine Gewichtung aus beidem.
Ist es auch ein kleiner Schritt, der am Ende ja sehr große Wirkung haben kann. Genau.
Aber sind denn, oder gab es Dinge, bevor du angetreten bist, das ist ja manchmal so, wo du dann, nachdem du angetreten warst, gesagt hast, oh, ey, ich habe jetzt hier Einblick in gewisse Finanzen oder in gewisse Interna, das kannst du natürlich jetzt auch nicht breittreten, aber so so ein bisschen anteasern, gab es da so Sachen, wo du gesagt hast, ach du Heiliger, also jetzt gucke ich in die Bücher und krieg einen Schrecken.
Ja gut, den Moment gab's.
Ja, den gab's?
Den gab's definitiv, aber Schnee von gestern, das haben wir auf der Jahreshauptversammlung ja ausführlich erklärt. Und also grundsätzlich versuche ich dazu zu neigen, jetzt auch gar nicht den Schulterblick nach hinten zu machen. Für mich ist wichtig der Blick nach vorne und wichtig ist, dass damals aus Ach du Scheiße der Turnaround geworden ist. Und da sind ganz viele Leute mitverantwortlich. Das ist nicht nur eine Eigenleistung, aber natürlich, ja doch, den Moment gab es. Den gab es sehr intensiv. Deswegen habe ich nicht in Frage gestellt, ob ich es gemacht hätte oder nicht. Weil dann heißt es Ärmel hoch und anpacken und gucken, dass es anders wird. So, ja. Und auch dort wieder auch die finanzielle Basis, die könnte immer noch besser sein, aber der sportliche Erfolg ist ja nun mal der, das ist ja Salz in der Suppe und der motiviert ja auch alle Leute. Also ich glaube auch unsere Sponsorenlandschaft ist ja sehr, sehr happy mit dem, was passiert und dieses Erfolgsszenario, in dem wir uns gerade bewegen, also da glaube ich jetzt nicht, dass irgendeiner unmotiviert ist zu sagen, finde ich jetzt doof, will ich nicht weiter unterstützen. Also das ist erstmal die Basis für die Zukunft. Und wir gucken nur Blick nach vorne, Blick nach vorne, Blick nach vorne und nicht Blick nach hinten.
Wunderbar. Es ist ein fast schon wunderschönes Schlusswort, aber ich möchte dich trotzdem zum Schluss dieser Folge, weil wir sind schon fast am Ende, einmal noch fragen, was ist deine Hoffnung für die nächsten 1 bis 2 Jahre oder für die nächsten 15 Monate, wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest? Was wäre deine Hoffnung oder dein Wunsch für die nächsten 15 Monate, gerade betreffend den e.V.?
Nee, da sage ich jetzt mal Gesamtverein.
Okay.
Sportlicher Erfolg kombiniert mit finanzieller Konsolidierung. Das ist einfach das, worum es geht. Und wie wir anfangs gesagt haben, wenn diese Mechanismen verstanden werden, als ganz kleine Basis, habe ich ja eben gesagt, 20.000 Mitglieder, 24.000 Zuschauer im Schnitt.
Das wäre ein Wunsch?
Das wäre schon ein Wunsch, weil ich diesen Wunsch, und deswegen vielleicht auch so ein Podcast hier, weil den brauche ich nicht in die Sponsorenlandschaft zu geben, diesen gebe ich an die Fans, an alle, die blau-weiß denken weiter. Ihr seid in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen und dann sind wir vielleicht im gleichen Ranking wie Städte wie Bielefeld, Magdeburg, halt, die es ja auch geschafft haben, dass die Hütte immer voll ist, die Stadien sind in der gleichen Größenordnung und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass auch in einer Ergebniskrise wir nicht wieder auf einmal 12.700 Zuschauer begrüßen, So, und damit meine ich nie die 12 bis 14, die immer da sind. Ich meine all die anderen, die mir auch mein E-Mail-Körbchen voll machen, weil sie keine Karte für 60 München gekriegt haben oder für Rot-Weiß Essen. Also ihr habt es ja selber in der Hand. Jemand, der eine Dauerkarte hat, hat sich nicht bei mir gemeldet, dass er keine Karte für Rot-Weiß Essen hat, weil er einfach eine hat. So, und diesen Betrachtungswinkel bitte ich beizubehalten, auch wenn es mal nicht gut läuft, weil wir können jetzt ja nicht immer in diesem Szenario denken, ah, es geht immer nur aufwärts, aufwärts, aufwärts. Also wäre schön, aber man sollte auch realistisch bleiben.
Das fand ich ein sehr schönes Schlusswort. David, aber dir gebühren natürlich noch die allerletzten Worte hier heute im Clubhaus. Du bist in Osnabrück selbst, fährst du hin?
Auf jeden Fall.
Und da hoffen wir dann auch, dass wir dann an die alte Siegesserie nochmal anknüpfen, hoffentlich. Wir besprechen Osnabrück ausführlich nächste Woche, auf jeden Fall. Da gibt's dann wieder eine reguläre Folge. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem MSV-Präsidenten Christian Stiefhagen. Danke, dass du uns hier ins Clubhaus gelassen hast.
Danke,
dass wir hier quatschen durften. David, dir wünsche ich dann auf jeden Fall auch in Osnabrück 3 Punkte. Und
ich gebe mir Mühe, aber ich habe nicht viel Einfluss drauf, befürchte ich.
Kannst dich ja nackt auf den Platz werfen vielleicht.
Ich weiß zwar nicht, was für eine Wirkung das haben sollte, aber...
Vielleicht ein Spielerbruch, wenn es scheiße läuft. Naja, in dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich sage ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.